Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, schon seit Jahren und jetzt zu Beginn eines neuen Ausbildungsjahres, ganz akut, ist immer wieder die Rede vom Fachkräftemangel. Egal um welche Branche es geht, alle könnten irgendwie ein paar mehr gebrauchen. Wenn unsere Zeit bereit und in der Lage ist, sich zu qualifizieren und in Bewegung zu setzen, der bekommt geradezu einen roten Teppich ausgerollt und wird von allen Seiten umworben. Das sind gute Zeiten für Arbeitnehmer und schwierige Zeiten für Arbeitgeber und auch schwierige Zeiten für Kunden. Wir sind ja wieder angehalten zu warten auf Lieferungen, Handwerker etc. Wir waren so gewohnt, alles just in time und ratzfatz, kommt das alles? Nee, jetzt muss man schon wieder warten. Und das geht auch an unserer Branche nicht spurlos vorüber, wenn ich mal Gemeinde Jesu und kirchliche Werke so bezeichnen darf. Es mangelt an theologischem und anderem christlichen Mitarbeiternachwuchs. Gemeinden, die vakant sind und einen neuen Pastor, eine neue Pastorin berufen möchten, die sollten sich ungefähr auf 2 bis 3 Jahre einstellen zurzeit, bis sie dann wieder einen bekommen oder eine. Und die ganzen christlichen Werke, die ja mal so angefangen haben, dass da Christen etwas initiiert haben und als Christen miteinander das so gestartet haben, die dann auch gewachsen sind, die sind zum Großteil gar nicht mehr von Christen ausgeführt. So viel findet man gar nicht mehr. Man ist ja schon froh, wenn wenigstens die Leitungsetage noch von Christen besetzt ist. Aber das alles ist nicht wirklich etwas Neues. Schon Jesus sagte, nachzulesen in Matthäus 9, Vers 37 und 38, die Ernte ist groß. Ach, doch, es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Wir können uns direkt an Gott im Gebet wenden und ihn um Neuberufungen und Verstärkung bitten. In unserer kirchlichen Arbeit. Das soll allem Gesagten heute voranstehen, unbedingt. Beten wir zu Gott um Verstärkung. Es geht ja schließlich um seine Ernte. Er ist der Herr der Ernte. Es ist seine Sache. Es ist seine Gemeinde. Es ist seine Mission. Wenn wir dann aber so beten, dann darf die Frage, Herr, und was willst du, dass ich tun soll, dabei niemals außer Acht gelassen werden. Und dazu nun als Predigttext aus dem Matthäusevangelium Kapitel 13, die Verse 1 bis 9 und 18 bis 23. Ich verwende auch die Neue Genfer Übersetzung. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp. Und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil 100-fach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Wir machen einen Sprung zu Vers 18. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort. Doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer 100-fach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Das Saatgut im Gleichnis ist also die Botschaft vom Himmelreich, vom Reich Gottes. Es ist die Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der in unsere Welt gekommen ist, um uns zu Kindern des himmlischen Vaters zu machen und damit zugleich zu seinen Nachfolgern, also zu Botschaftern derselben guten Nachricht. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er ist gekommen, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Und am Ende des Johannesevangeliums Kapitel 20, 21 sagt Jesus, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dieses zugleich von Gottes Kindschaft und Gottes Mitarbeiterschaft wird hier im Gleichnis zwar nicht so direkt und ausdrücklich angesprochen, aber man kann es durchaus auch aus diesem Gleichnis herauslesen. Wenn es doch bildlich gesprochen um Vervielfältigung geht. Das Saatgut soll im Idealfall 30, 60, ja 100-fach vermehrt werden, Ertrag bringen. Die Botschaft, das Wort Gottes soll vermehrt ausgestreut werden, verkündigt werden, damit letztlich alle Menschen diese Einladung Gottes vernehmen und durch den Glauben das Leben haben, wie wir es in Römer 10 gehört haben. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, wird das Leben haben. Gottes Liebe zu allen Menschen bedeutet, dass alle Menschen diese Einladung auch erfahren sollen. Er schließt davon niemanden aus, wirklich niemanden. Da gibt es also eine ganze Menge zu tun und so nennt zum Beispiel der Apostel Paulus sich und sein Team nur konsequent im 2. Korintherbrief, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist auch unsere Berufung. Ob ein Mensch die Einladung zur Kindschaft und zur Mitarbeiterschaft dann auch wirklich annimmt. Das ist ein anderes Thema und das ist die Frage, die hier im Gleichnis dann eben näher betrachtet wird. Jesus nennt einige Beispiele, dargestellt in unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit, Weg, Felsen, Dornen und schließlich gutes Land, das alle Verluste an vergeblicher Saat der ersten drei negativen Beispiele mehr als ausgleicht. Es lohnt sich also in jedem Fall, lese ich daraus. Das ist die erste Botschaft dieses Textes für mich persönlich. Es lohnt sich in jedem Fall. Die vielerorts vergebliche Mühe der Evangeliumsverkündigung soll nicht zur Aufgabe der Arbeit an sich führen, sondern das gehört halt dazu. Das ist schon mit einkalkuliert. Lasst euch dadurch nicht entmutigen, höre ich Jesus sagen. Und das brauchen wir auch manchmal, diesen tröstlichen Zuspruch. Lasst euch dadurch nicht entmutigen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir alle hier nicht zum Typ Weg zu zählen sind. Sonst wären wir wohl kaum hier bei diesem schönen Wetter. Ich vermute mal, dass jeder hier zum wiederholten Mal einen Gottesdienst besucht, weil er suchend und fragend geworden ist oder in Jesus Christus bereits die Antwort auf seine Suche, auf seine Frage nach Gott gefunden hat und es sich zur Gewohnheit gemacht hat, Gottes Wort zu hören. Worte der Einladung Gottes, Evangelium, Worte des Lebens. Davon bekommt man ja irgendwie nie genug, wenn man erstmal geschmeckt hat und erfahren hat, was für eine Kraft darin steckt. Dann möchte man mehr davon. Die Übertragung des Wegbildes, dass einer das Evangelium hört und nicht versteht, ist also kaum unser eigenes Problem. Allerdings kann man sich ja schon fragen, warum man oftmals bereits am nächsten Tag, also morgen, Montag, nicht mehr weiß, was am Tag davor, am Sonntagvormittag, Thema war und Text war der Predigt. Ist doch verrückt. Ich meine, selbst wenn die Predigt heute langweilen sollte, sollte man doch wenigstens noch am nächsten Tag wissen, was der Text war und worum es ging. Was passiert da? Wir sollten uns also doch zumindest ein paar Merkposten schaffen von dem, was wir da so Sonntag für Sonntag zelebrieren und erleben, was wir da hören. Lassen wir uns das gute Wort Gottes nicht rauben. Halten wir fest, was gesagt worden ist. Einige haben die Gewohnheit, sich ein paar Notizen während des Gottesdienstes zu machen. Das ist erlaubt, das ist eine gute Gewohnheit. Ich entdecke hier gerade unter euch niemanden davon. Ist eine gute Gepflogenheit, so einen kleinen Notizblock dabei zu haben. Beim nächsten Bild, dem Felsen als Untergrund, rückt uns das Beispiel schon näher auf den Pelz. Gerade weil das Evangelium nicht nur auf unsere Gotteskindschaft, sondern auch auf unsere Gottesmitarbeiterschaft abzielt, kann es unangenehm werden, als Christ zu leben. Bei aller Begeisterung für den Zuspruch des Evangeliums, du bist geliebt von Gott, du bist Kind Gottes, bei aller Freude am Leben, am neuen Leben als Kind Gottes, sind doch die Konsequenzen daraus nicht immer leicht. Als Nachfolger von Jesus, als Botschafter an seiner Stadt, erleben wir eben, wie im Gleichnis ja auch angedeutet, nicht nur Zuspruch, nicht nur offene Türen, sondern auch Ablehnung und Widerstand. Und der Preis ist manchem zu hoch, sodass er sich mundtot machen lässt. Kein Bekenntnis, kein Wort Gottes, kein Evangelium wird von so einem weitergetragen. Es kommt nicht zur gewünschten Vervielfältigung, nicht zur Frucht. Wie sieht's aus? Hat dich die Ablehnung des Evangeliums in deinem persönlichen Umfeld bereits mundtot gemacht? Meistens setzt sich das dann ja fort. Nicht nur mundtot, sondern auch tatenlos. Unsere Taten sind ja ebenso Bekenntnis oder Verleugnung des Evangeliums. Bekenntnis zu Jesus oder Verleugnung von Jesus. Und wir ernten so oder so Reaktionen. Traust du dich noch so zu leben, als wärst du ein Kind Gottes? Ich habe mal den Spruch aufgenommen und der ist mir so ein Leitwort, den kann man missverstehen, aber er soll ja auch zum Stolpern bringen. Lebe so, als gäbe es Gott wirklich. Lebe so, als gäbe es Gott wirklich. Lebe so, als wärst du ein Kind Gottes. Begeisterung für Jesus soll auch zu einem entsprechenden Lebensstil führen, in Worten und Taten. Dazu müssen wir fest und tief verwurzelt sein in ihm. Sonst lässt uns die Hitze der Ereignisse bald verstummen und unseren Glauben verdorren. Und noch dichter, finde ich, rückt uns das dritte Beispiel, das Bild von den Dornen. Es heißt hier, die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und damit komme ich auf den Einstiegsgedanken zurück, die Sache mit dem roten Teppich, der uns zurzeit von allen Seiten so entgegengerollt wird. Wir sind umworben. Wir können einen Haufen Geld verdienen und Karriere machen. Die Wirtschaft diktiert unsere Gesellschaft. Und diesem Einfluss kann man sich kaum entziehen. Und doch tut es Not und ist ein großer Segen, wenn wir in unserer Berufswahl zuerst nach Gottes Willen fragen. In der Bergpredigt Matthäus 6 Da sagte Jesus: Macht euch keine Sorgen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Ich kann das nach fast 32 Berufsjahren als Pastor nur voll und ganz unterschreiben. Als ich 1983 mit 21 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen war, war ich an der TU Berlin im dritten Semester Maschinenbaustudent der Luft- und Raumfahrttechnik. Ich wollte meinem Hobby folgen. Ich war Pilot von Segelflugzeugen, meiner großen Leidenschaft von Kindesbeinen an. Meine Eltern waren da Mitglied und seit meinem ersten Lebensjahr bin ich auf dem Segelflugplatz in der Freizeit immer gewesen. Und das war dann meine große Leidenschaft und deshalb wollte ich beruflich in den Flugzeugbau. Vermutlich hätte ich damit sogar eine Menge Geld verdienen können. Aber als ich dann Christ geworden war, da stellte sich mir sofort die Frage, ob das auch sinnvoll sei, was ich mir da zum Ziel gesetzt hatte. Konnten nicht auch Nicht-Christen genauso gut Flugzeuge bauen wie ich als Christ? Und ich mich stattdessen mit meiner ganzen Kraft um Gottes Reich kümmern, wo ich als Christ eben nicht zu ersetzen bin durch Nicht-Christen. Also Nicht-Christen können mich beim Flugzeugbau ersetzen, aber umgekehrt klappt das ja nicht. Und weiter bewegte mich der Gedanke, dass doch jetzt mein ganzes Leben Gott gehört, nicht nur ein Teil von mir. Nicht nur der Feierabend, der Urlaub, das Wochenende oder was ich auch immer dann noch übrig habe von meiner Hauptbeschäftigung. So wuchs in mir die Bereitschaft, das loszulassen, was ich bis dahin wirklich äußerst leidenschaftlich festgehalten hatte. Ein besonderes Berufungserlebnis gab mir dann sozusagen noch den Rest. Und ich wechselte im vierten Semester vom Maschinenbau zur Theologie und wurde schließlich Pastor. Und jetzt nach langer Zeit kann ich rückblickend sagen, das war genau richtig. Bei allen Schwierigkeiten, die dieser Beruf ja auch mit sich bringen kann. Aber ich sage mir mal, ich habe den besten Chef von allen, nämlich den lebendigen Gott. Ich habe den besten Versorger. Genau wie Jesus es verheißen hatte. Ich erlebe so oft so eine tolle Arbeitsvorbereitung in der Kette. Der Arbeitsprozess ist ja die Abteilung Arbeitsvorbereitung enorm wichtig. Wenn die dummes Zeug machen, kann da unten nicht mehr viel Gutes bei rauskommen. Ich habe den besten Arbeitsvorbereiter. Was für ein perfektes Timing erlebe ich manchmal. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Und das, was ich da tue, schenkt mir eine große Befriedigung, die mein Leben reich gemacht hat, reicher als Geld zu tun vermag. Ich bin jedenfalls froh, dass ich meine beste Zeit und Lebenskraft Gott zur Verfügung gestellt habe. Das macht mich wirklich glücklich. Wir haben Fachkräftemangel, auch in den Gemeinden und christlichen Werken. Und an den Stellen sind wir als Christen nicht durch Nichtchristen zu ersetzen. Es braucht Sämänner und Sähfrauen in den unterschiedlichsten christlichen Aufgabenbereichen, die für die Verbreitung des Evangeliums sorgen in Worten und Taten. Unser ganzes Leben als Christen gehört Gott, der uns zu seinen Kindern und zu seinen Mitarbeitern berufen hat. Er hat nicht nur einen Teil von uns erlöst und erkauft. Mag sein, und es ist tatsächlich so, dass die freie Wirtschaft bessere Gehälter zu bieten hat, aber bessere Versorgung im umfassenden Sinn, die gibt es bei Gott. Ich möchte jedenfalls nicht tauschen. Mag sein, dass du denkst, zu spät, der Zug ist bei mir längst abgefahren, und wenn ich so hier in die Runde schaue, so die jungen Familien sind gerade im Urlaub, überwiegend. Ich grüße die junge Familie da im Glaskasten bei euch, hier im Kinderraum. Also, aber alle anderen schauen ja eher so auf ihr Lebenswerk zurück. Mag also sein, dass diese Predigt hier zu spät kommt. Aber du kannst dir für die dir noch verbleibende Zeit zumindest Ermutiger und Förderer der nächsten Generation sein. sei es durch finanzielle Unterstützung, Stipendien und dergleichen, sei es aber auch durch deine Wertschätzung denen gegenüber, die ihr Berufsleben Gott zur Verfügung gestellt haben. Sei ein Ermutiger, kein Kritiker. Ich will nicht verschweigen, ich deutete es schon an, dass man als Pastor in der Regel nicht mit Nichtchristen, sondern mit den Leuten aus den eigenen Reihen die größten Schwierigkeiten hat. Und nicht wenige Kolleginnen und Kollegen scheiden darum vorzeitig aus den Reihen und hinterlassen große Lücken. Das guckt sich die nächste Generation an und ist dadurch nicht gerade ermutigt, einen geistlichen Beruf zu ergreifen oder in christlichen Werken zu arbeiten. Wenn du also schon nicht selbst in der Lage oder bereit bist, dein Berufsleben Gott zu widmen, dann unterstütze wenigstens nach Kräften die, die sich mit ihrer ganzen Existenz auf dieses Abenteuer eingelassen haben, Gottes Mitarbeiter zu sein, hauptamtlich im Dienst der Verkündigung des Evangeliums zu stehen, sei es in Worten oder Taten oder beidem. Sei wie das gute Land, das den ausgestreuten Samen vervielfacht. Gottes Wort soll alle Menschen erreichen, denn Gott liebt sie alle. Seine Einladung zur Teilhabe am Reich Gottes, sie gilt allen. Und wie kostbar es ist, ein Teilhaber des Reiches Gottes zu sein, das hast du doch im eigenen Leib erfahren, im eigenen Leben. Und darum lohnt jeder Einsatz als Botschafter an Christi Stadt um der Mitmenschen willen. Es gibt also noch viel zu tun und es sind zu wenig Mitarbeiter. Beten wir also um Verstärkung und tragen unseren eigenen Teil dazu bei, dass Gottes Wort wirklich alle Menschen erreicht. Amen. Dabei dürfen wir sehr fröhlich sein und davon handelt das Lied. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet Gäste, gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt.